geht. Ist es denn tatsächlich so spät? Na dann lebt wohl, grüßt alle Freunde von uns. Tschüss, nett von euch, dass ihr heute kamt, dass ihr euch die Zeit einmal nahmt. Hat sich's gelohnt, kommt gut nach Hause.
Radiofrei. 96,2.
12 Geschichten aus Thüringen. 12 Geschichten aus den Jahren 1939 bis 1945. 12 Geschichten des Widerstands. 12 Geschichten, die nun in einer Podcast-Reihe veröffentlicht wurden. Diese Geschichten widmen sich Menschen, die sich in Thüringen in ganz unterschiedlichen Orten dem Nationalsozialismus widersetzt haben. Trotz Überwachung, trotz Repression, trotz existenzieller Bedrohung. Die Podcast-Reihe wurde vom Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in Weimar produziert und dort wurde sie auch am 8. Mai veröffentlicht und vorgestellt. Die zugehörige Veranstaltung wurde von Radio Lotte in Weimar aufgezeichnet und uns netterweise zur Verfügung gestellt, denn hier bei Radio Frei werden wir auch die Podcast-Folgen ausstrahlen, sowie jetzt hier den Mitschnitt der Veranstaltung. Wir erfahren darin mehr über die Hintergründe dieser kleinen Podcast-Reihe. Vielleicht macht es euch Lust, reinzuhören. Hier bei uns laufen sie ab Juni jeden Dienstag im Vormittagsmagazin unterdessen. Aber es gibt sie auch online auf der Seite des Museums Zwangsarbeit, museum-zwangsarbeit.de. Außerdem wird er euch vielleicht begegnen als QR-Code, denn so ist die Idee, ihn in ganz Thüringen, im Nahverkehr, im öffentlichen Raum, in Schulen an ganz unterschiedlichen Orten zu platzieren. Nun übergebe ich aber erstmal an den Mitschnitt von Radio Lotte und die Release-Veranstaltung zum Podcast Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945.
Einen schönen guten Abend, liebe Menschen. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Namen der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora hier in Weimar im Museum Zwangsarbeit begrüßen zur heutigen Release-Veranstaltung für die neuen Hörgeschichten zum Widerstand in Thüringen. Mein Name ist Lena Liberta. Ich habe die außerordentliche Ehre, Sie heute hier durch diese Veranstaltung führen zu dürfen und mit Ihnen und den Gästen, die uns glücklicherweise heute beehren, über das Thema Widerstand und das Engagement zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie ja, hier sind, Sie und auch eben von denen ich gerade schon sprach, die prominenten UnterstützerInnen, die heute hierher gekommen sind, um diese Veranstaltung mit ihrer Bekanntheit auch noch bekannter zu machen. Da freue ich mich sehr drüber. Christina Große, Dominik Horwitz sind hier und der Olympiasieger Erik Lesser. Und ich darf zu Hause an den TonträgerInnen nochmal die ZuhörerInnen begrüßen, die uns jetzt gerade bei Radio Frei zuhören und bei Radio Enno und Radio Lotte. Das Museum, in dem wir heute Abend hier sind, wurde vor genau 2 Jahren eröffnet. Das kann man eigentlich schon auch nochmal erwähnen, mit großer Unterstützung der damaligen Landesregierung. Und es feiert also heute hier auch gleichzeitig seinen 2-jährigen Geburtstag an diesem historisch bedeutenden Tag, dem Tag des Kriegsendes. Und dieser Tag fällt natürlich auch nicht ganz zufällig auf die heutige Release-Veranstaltung, die die Geschichten des Widerstandes in Thüringen hörbar machen will. Und das sind Geschichten, die in dieser Art noch nicht bekannt sind, die recherchiert wurden und die in eine Hörform gepackt wurden und Menschen erreichen sollen, auch außerhalb dieses Museums. Deshalb gibt es den QR-Code und deshalb geht diese Ausstellung praktisch und die Hörgeschichten in die Fläche nach Thüringen hinein. hinaus. Und das ist eigentlich der Kern auch dieser Release-Veranstaltung, dass Sie alle mitgenommen werden sollen, um ja, bekannt zu machen, was jetzt in der Welt ist. Und wir wollen in der nächsten Stunde mal in 5 dieser insgesamt 12 Hörstücke reinhören, also kleine Ausschnitte hören. Und ich möchte Ihnen aber, bevor wir das tun, das ideengebende Konzeptionsteam mal vorstellen. Und da darf ich hier auf unsere schöne Gesprächsbank mal bitten, die wir hier direkt in die Installation von Anke Hillemann eingebaut haben, den Leiter des Museums Dr. Daniel Logemann. Ja, gerne, gerne. Unbedingt, unbedingt setzen. Deshalb haben wir die Bank aufgebaut. Wir übrigens zusammen gestern, Daniel, Dr. Dorothee Schlüter, Head of Öffentlichkeitsarbeit im Museum. Aljoscha Wedding, man kann sagen, ein engagierter, treuer Freund des Hauses und studentischer Mitarbeiter. Und Dr. Michael Löffel-Sender, der, ich würde jetzt mal sagen, Chefhistoriker der KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Und an Herrn Dr. Wagner, dem Stiftungsdirektor, an ihn gehen liebe Grüße raus. Er kann heute leider aus Krankheitsgründen nicht hier sein. Dafür werdet ihr mir jetzt aber ein bisschen berichten, wie das denn so war bei euch im Konzeptionsteam. Ihr seid praktisch der Kern. Es haben sehr viele Leute mitgemacht, auch sehr viele recherchiert. Es gab viele beteiligte Archive vor Ort. Natürlich sieht man hier die Installation. Es gibt die Hörstücke an sich, über die wir noch gleich ein bisschen reden wollen. Aber jetzt würde ich gerne euch ein paar Fragen stellen, dass wir ein bisschen von eurer Perspektive erfahren mit dem Projekt. Herr Löffel-Sender, vor 20 Jahren waren Sie schon mal mit der Stiftung verbunden. Damals waren Sie noch Volontär hier an der KZ-Gedenkstätte im Mittelbau Dora. Sie haben viel Forschungsarbeit gemacht und zur Justiz im Zweiten Weltkrieg promoviert. Und jetzt ist hier die Herangehensweise an diese Geschichten natürlich einerseits eine Recherchearbeit und andererseits geht es aber hier darum, wirklich Geschichten rauszufiltern und zu sagen, wir gucken hier nach Menschen, nach Beziehungen, nach dem, was passiert ist, was hat die Menschen emotional angetrieben, bewegt, wie ging es ihnen? Was ist der Unterschied daran zu sagen, wir wollen hier Geschichten erzählen? Darum geht es uns hier.
Ich glaube, das Wesentliche ist, dass bei diesem Projekt oder überhaupt bei der Vermittlungsarbeit in Gedenkstätten Geschichte konkret werden zu lassen. Wenn wir jetzt an die wissenschaftliche Forschung denken, da sind dann die Forschungsergebnisse sehr oft abstrakt. An der Oberfläche, auf einer Metaebene, Meistererzählungen werden gemacht. Wenn wir aber daran denken, dass wir auch Geschichte vermitteln wollen, dass wir Leute erreichen wollen, sich mit diesen Begebenheiten zu beschäftigen, da müssen wir konkret werden. Wir müssen Geschichte anschaulich machen und deswegen ist es wichtig, konkrete Beispiele auszuarbeiten, Fallgeschichten zu präsentieren, Lebensgeschichten zu präsentieren und auch die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Das sind konkrete Lebenssituationen und ich denke, deswegen ist es wichtig, auch mit konkreten Orten zu arbeiten, mit konkreten Personen, mit Namen, mit Firmen, um da auch Anknüpfungsmöglichkeiten für Menschen zu schaffen. Da interessiere ich mich für, da schaue ich genauer hin und dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht, dass die Leute weiter fragen, sich weiter mit diesem Thema beschäftigen, aus der Abstraktion Konkretheit machen.
Das hat was mit mir zu tun, ist dann sozusagen der Punkt, der mich
ganz
erreicht.
Genau.
Ja. Mögen Sie das Mikro mal weitergeben an Aljoscha Wedding. Aljoscha, ich freue mich sehr, dass das auch ein generationenübergreifendes Konzeptionsteam ist. Das finde ich schon großartig und wichtig. Du bist dem Haus irgendwie, man kann schon sagen, verfallen. Das haben mir zumindest Dorothee und Daniel verraten, dass du hierher gekommen bist und dann gesagt hast, hier möchte ich irgendwie bleiben und ich möchte weiter hier arbeiten. Du hast dich sofort reingestürzt in Recherchegeschichten und hast gleich am Anfang, also ohne dass es das Projekt schon gab, hast du dich auf den Weg gemacht, hast Menschen angerufen, tiefer recherchiert, eine eigene recherchierte Geschichte ist sofort hier in die Ausstellung hier reingekommen, die aktuell hier zu sehen ist. Da musste man gar nichts mehr ändern. Also praktisch, du bist vom ersten Tag an hier mitten reingesprungen und das sehr erfolgreich. Studierst jetzt Geschichte und bist eben jetzt auch offiziell studentischer Mitarbeiter. Wenn wir gerade darüber sprechen, dass es darum geht, den Menschen einen Anknüpfungspunkt zu bieten und zu sagen, krass, das hat jetzt was mit mir zu tun. Hier geht es um meinen Ort, um ein Unternehmen, das ich noch kenne vom Namen oder eine Schule. Plötzlich trifft mich das. Wie seid ihr denn bei der Recherche vorgegangen? Denn ich habe vorhin gerade gesagt, es gibt hier viele Geschichten, die so in dieser Art natürlich noch nicht bekannt waren, wo ihr auch andere Schwerpunkte gesetzt habt. Was ist denn nötig, um diese vielen Geschichten des Widerstands in Thüringen, die man eben noch nicht kennt, zu finden? Was brauchte es? Also Schnipsel von einem Zeitungsausstück, Zeitungsausschnitt. Wie seid ihr vorgegangen, um das zu finden?
Genau, vom Prinzip her ist es so, dass diese Geschichten zwar nicht in einer also breiter bekannt sind, aber es ist schon so, dass die lokal immer eine gewisse Aufmerksamkeit erhalten haben. Also es gibt schon durchaus Gedenkzeichen für bestimmte Geschichten, es gibt Schülerarbeiten, es gibt eben lokalhistorische Beiträge. Und das war sozusagen das Fundament, auf das wir uns dann gestützt haben. Und ausgehend von diesem Fundament haben wir dann eben nochmal sozusagen durch die Rahmung, durch die zeitliche Rahmung, durch den Überbegriff Widerstand nochmal anders versucht, sozusagen die Geschichten fassbar zu machen, neue Schwerpunkte zu setzen, das heißt auch neue Quellen heranzuziehen, diese Quellen noch einmal auch anders zu bewerten, sozusagen, dass es darum geht, dass man eben einen alltagsgeschichtlichen Schwerpunkt schafft, dass man die Geschichte, dass man den Moment des Widerstandes herauskonkretisiert. Aber vom Prinzip her ist es natürlich so, dass diese Geschichten durchaus schon da lagen. Aber für uns ging es dann darum, sie eben nochmal neu zu bewerten, sie mit anderen, aus anderen Perspektiven zu erzählen, durchaus auch neue Quellen heranzuziehen. Das waren ganz oft auch Haftquellen, die sozusagen der nationalsozialistische Verfolgungsapparat produziert hat. Und wie wir sozusagen anhand dieser Quellen, die uns dann vorlagen, die konkreten Momente des Widerstandes deutlich machen können.
Danke, Aljoscha. Wir sehen uns nachher gleich nochmal. Nach einer der Geschichten wollen wir nochmal ein Thema vertiefen. Gerne gibt das Mikro weiter an Herrn Logemann, Leiter des Museums Zwangsarbeit hier in Weimar. Und jetzt bin ich gespannt, nochmal auf diesen Punkt einzugehen. Wir haben im Vorgespräch auch miteinander schon erörtert, dass man natürlich verschiedene Quellen sammelt, unter anderem SchülerInnenaufsätze, wo man sagt, ach, da hat schon mal jemand recherchiert. Also das heißt, da ist Arbeit, von denen vielleicht die SchülerInnen gar nichts mehr wissen, auch eingeflossen in diese Recherche. Also man hat viel zusammengenommen aus den jeweiligen Orten. Was bedeutet es denn zu sagen, wir gehen damit raus aus diesem Museum, raus in die Fläche oder in den Raum? Warum ist euch das so wichtig? Und ihr macht das jetzt.
Naja, es ist ja nicht nur das Museum, sondern tatsächlich auch die beiden Gedenkstätten. Die Idee war ja zu sagen, wir gucken mal weiter, wir gucken mal in andere Orte. Aber, und das ist auch ganz entscheidend für dieses Projekt, die Spinne im Netz sind häufig tatsächlich die Verfolgungsorte Buchenwald und Mittelbau-Dora. Viele der Menschen, die in den Geschichten vorkommen, in der Breite in Zellamelis oder in Suhl oder in Gotha, kommen irgendwie nach Buchenwald, weil sie dort eben verfolgt werden, weil sie dort eingesperrt werden. Das noch vorangeschickt. Aber es war eben der Wunsch zu sagen, diese Konzentration auf einen sehr symbolischen Ort nochmal ein Stück weit zu hinterfragen und zu sagen, die Geschichte findet ja überall statt. Und überall kann man Geschichten finden und auch nicht nur sozusagen unsere Geschichten finden, sondern auch einen Anstoß zu geben, weiterzusuchen, zu sagen, es gibt ja noch weitere Orte. Es leben ja an anderen Stellen auch Menschen, die Geschichten mit sich genommen haben und die nachfragen können, wie war es eigentlich hier. Und im Prinzip daraus zu entwickeln, Geschichte findet überall statt, aber Geschichte kann auch überall erforscht werden. Und dann natürlich nochmal der weitere Dreh, Geschichte kann eben mit unseren QR-Codes auch überall gehört werden. Also im Prinzip eine solche Breitenwirkung zu erzielen, die tatsächlich so ein Stück weit natürlich eine Grundphilosophie hat, zu sagen, wenn wir glaubwürdig Geschichtsvermittlung machen, das hatten wir mit Michael ja auch gerade schon, dann ist es schon gut, auch mal in die anderen Ecken zu schauen und nicht sozusagen immer die gleiche Geschichte weiter vorzuschreiben.
Und natürlich sind diese Geschichten anders als die, die man schon kennt von Sophie Scholl über Stauffenberg. Die großen Namen habt ihr sozusagen jetzt in Thüringen nicht per se gesucht, sondern ihr habt gesagt, wo sind denn die kleineren, die eigentlich noch unbekannteren Beziehungsgeschichten? Und Moment, das sind eigentlich große Geschichten. Das ist so, wie ich verstanden habe, euer Weg gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch einige bekannte Namen hier durchaus auch versammelt. Also Mitterrand kommt ja auch später noch mal vor, also der spätere französische Präsident. Aber es ist natürlich dieser Weg zu sagen, wo gibt es schon Narrative, die sich auch festgeschrieben haben, die man irgendwie abrufen kann? Und wo gibt es Dinge, die vielleicht nicht so bekannt sind oder die ein Stück weit eben lokalgeschichtlich verortet werden können, die aber eigentlich von der Bedeutung, was dort geleistet wurde, wir kommen ja nochmal auf Nieder-Orschel, gar nicht hoch genug zu schätzen sind, weil dort eben einfach tatsächlich etwas stattgefunden hat, was man wirklich mit einer Art Heldentum fast beschreiben soll, ohne dass man sozusagen den Status sozusagen sofort setzt, aber einfach hinschaut, was hat dieser Mensch in Nieder-Orschel, der Herr Dröster, geleistet. Mhm.
Mit dem engen Handlungskorridor, den es damals gab, über den wir dann auch noch sprechen wollen. Jetzt würde ich das Mikro gerne noch an dich weitergeben, Dorothee. Wir duzen uns, das wäre sonst albern. Wir haben uns vorher auch geduzt. Ich sitze dich jetzt nicht künstlich. Dorothee, du hast deinen Weg hierher gefunden über eine Forschungsarbeit in die, ja, ich mache das ganz kurz, ganz kurz. Ich finde es aber so interessant. In Chile hast du eine Forschungslücke entdeckt und kennst dich natürlich nicht erst seit diesem Moment aus damit, dass man plötzlich, wenn man irgendwo was anfasst, dass man da an einem Zipfel zieht und plötzlich taucht da ganz viel auf. So war das bei dir. Das war eine nationalsozialistische Zeitung, die rausgekommen ist damals in Chile, weil das Propagandanetzwerk natürlich riesig war, wie es natürlich auch heute wieder ist. Aber es ging dir darum, dass du diese Zeitung gefunden hast und gesagt hast, was ist das eigentlich? Und dann bist du eingetreten und angetreten mit dieser Arbeit und hast gesagt, ich will mal rausfinden, wer hat die, wo kam die her, wie ist die überhaupt finanziert worden und so weiter. Das war deine Doktorarbeit. Und dann bist du eben irgendwann hierher gekommen, worüber wir uns alle sehr freuen, aus Chile wieder weg und hierher. Und nun war das hier, diese Release-Veranstaltung, auf der wir uns jetzt gerade alle befinden, man kann sagen, schon auch, nicht auch, sondern das war deine Idee. Warum hast du gesagt, ich will jetzt auch wie bei einer klassischen Veröffentlichung von einer Platte, will ich eine Release-Veranstaltung haben?
Wow, was für eine Einführung. Ja, genau. Ich komme ja aus der Kultur, also den Umweg können wir dann auch noch nehmen. Und da fallen mir, warum sollte das Release sein? Mir fallen, glaube ich, mindestens 4 Gründe ein. Du hast es schon genannt, jede Platte, jedes gute Audiostück sozusagen hat einen Release. Also es gibt Platten, auf die ich hinfieber. Und ich finde, der Release-Moment ist wichtig. Und bei uns steht Hören im Mittelpunkt. Also ich finde, wir gemeinsam mit Funkhaus Ost haben eine ziemlich gute Audioarbeit gemacht. Und da passt es einfach vom Format, dass es einen Release gibt und eine Release-Feier auch, weil dieses ganze Projekt nur möglich war durch eine relativ große Gruppe. Also wir sind nur der Kern und es waren ganz viele Leute daran beteiligt, im engeren und im weiteren Sinne. Das heißt, wir haben auch ein Netzwerk gesponnen. Und ich fand es total wichtig, dass dieses Netzwerk, diese Menschen, die mindestens über Thüringen verstreut sind, die Möglichkeit haben, einmal zusammenzukommen. Ich glaube, Netzwerke brauchen manchmal Momente, dass sie zusammenkommen, um sich enger zu stricken und vielleicht noch mehr Synergien zu schaffen, auch in heutigen Zeiten mit Sicherheit nicht unwichtig. Genau, es war dieses Zusammenkommen. Was mir wichtig war, es sind ganz viele Menschen hier, die unheimlich tolle andere Arbeiten machen. Deswegen ist es mir fast unangenehm, dass wir gerade so einen kurzen Ausflug in meine Biografie genommen haben. Und ich mir einfach erhoffe, dass diese Menschen, die hier alle so sind, es ist toll, dass ihr da seid, Ideen mitnehmen, das Projekt mitnehmen und es weiter verteilen. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen in die Fläche, wir wollen möglichst viele Menschen erreichen. Und deswegen hoffe ich, dass ganz viele hier sind, die das einfach weiter sagen und weiter tragen. Und last but not least, ist so toll, sowas auf einer Bühne zu sagen, wir sind total gerne Gastgeber. Also dieses Haus haben wir sozusagen besetzt vor 2 Jahren und feiern jetzt aus Prinzip Geburtstag, weil es, glaube ich, Saukel nicht gefallen würde, dass wir das tun und dass wir hier zusammenkommen und dass wir Synergien schaffen und dass wir Netzwerke bilden, um uns darüber zu unterhalten, wie wir historisch-politische Bildung aktiv, zeitgemäß gemeinsam betreiben und miteinander ins Gespräch kommen, in den Austausch kommen und zusammenstehen.
Ja. Ich will mal kurz einen Reality-Check machen. Wer ist denn alles Beteiligter hier im Raum am Projekt? Das sind nämlich einige, denn das war ein sehr großes Team. Ja, da zeigen sich Hände. Und für Sie, die das jetzt zu Hause an den Tongeräten nicht sehen können, ich würde sagen, es ist schon ein gutes Drittel von den ungefähr 500 Menschen, die hier sind. Ja gut, Sie haben das Lachen jetzt gehört, wir sind vielleicht bei 100, aber ich freue mich sehr, dass auch so viele Beteiligte jetzt diesen Moment hier genießen können, an dem diese Veranstaltung öffentlich macht, dass man ab heute die Hörgeschichten hören kann. Das ist natürlich dann ein wunderbarer, lauter Startschuss. Und nicht nur das, ihr habt auch mit dem QR-Code, der hier Das verraten wir gleich. Dieser QR-Code ist natürlich auch zahlreich an die an Thüringer Orte rausgegangen. Der ist verschickt worden. 40 Kartons sind diese Woche, glaube ich, rausgegangen. In Bussen wird er hängen. Also eigentlich der gesamte Nahverkehr hat es schon eingeplant. In Eisenach wird es in den Schulen, wird es da ausgehangen an die Fenster. Aber auf jeden Fall gibt es eine Kooperation mit allen Eisenacher Schulen, die sagen, wir wollen das bekannt machen. Wir wollen unseren SchülerInnen das direkt vor die Nase halten. Und da ziehen hoffentlich jetzt noch mehr Schulen nach.
Genau. Oder wer sonst nachziehen mag, wir packen auch gerne nochmal Päckchen und verschicken große Sticker, kleine Sticker, Postkarten, widerständische Türöffner, wunderbare Dinge, die Anke entworfen hat. Das muss ich schon mal einmal dir vorwegnehmen. Genau. Und davon gibt's noch ganz viel Material. Das soll in die Welt. Also alle, die jetzt Lust bekommen, dürfen sich was mitnehmen. Es steht auch hier. Oder dürfen es weitersagen und sollten mal aufmerksam sein, wo vielleicht das ein oder andere Widerstandssymbol wieder auftauchen wird. Mhm.
Wunderbar, vielen Dank. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich hier bei dem Konzeptionsteam für die Einblicke. Dankeschön. Ja, und von den vielen Beteiligten, die hier im Raum schon sind, darf ich jetzt noch mal zwei hier begrüßen, nämlich Anke Hedemann, die Weimarer Künstlerin, die vielleicht viele hier vom Projekt Fototek auch schon seit einigen Jahren kennen. Und sie hat nicht nur das Design gemacht, da ist sie schon, sondern auch diese Installation hier aufgebaut. Herzlichen Applaus nochmal für dich, Anke. Ja. Und Maximilian Netter, der beim Funkhaus Ost die Hörstücke gemacht, geschrieben, aufgenommen, zusammen mit Martha Hennersdorf habt ihr ja die Konzeption für die Texte gemacht, die Dramaturgie praktisch, und habt fokussiert, was wollen wir denn genau erzählen, und das lag in euren Händen in Zusammenarbeit, ich habe es gerade schon gesagt, mit dem Funkhaus Ost, mit Mario Weise, technische Unterstützung von Jason Reitzner, und jetzt, weil ich einmal dabei bin, verrate ich auch noch, wer die SprecherInnen im Projekt sind. Das sind Fabian Hagen, Nadia Robinet, Janus Torp, Doris Wolters und Markus Fennert. Vielleicht ist auch jemand hier von den SprecherInnen, sehe ich gerade nicht, aber wir werden sie auf jeden Fall hören. So, und jetzt, Anke, du hast gesagt, ich darf dir nur eine Frage stellen, ich mache das. Was ist das für eine wunderbare Installation? Wie hast du entschieden, dass du das so bauen möchtest?
Ich habe es vorgeschlagen.
Oh, dein Mikro. Dein Mikro ist hier.
Genau, ich habe es vorgeschlagen sozusagen, weil es quasi ja alles fußt auf ein, was wir quasi auch jetzt zuerst entwickelt haben, ist ein wandernder QR-Code, der letztendlich nicht nur ein QR-Code ist, sondern halt, wie man so schön sagt, das Key-Visual des Projekts, was jetzt quasi ja wandert und letztendlich ein Zeichen ist, dass die kleinen, großen Geschichten, besonderen Geschichten, die jetzt unterwegs sind, und auch quasi auswandern und Teil dieses QR-Codes letztendlich sind. Und dieser QR-Code ist quasi hier in diesen Raum, in diesen Saal gesetzt, der basiert quasi auf dem Original-QR-Code. Und letztendlich die Geschichten nehmen hier Gestalt an und nehmen Form und werden hier in den 12 Formen quasi präsentiert.
Mhm. Vielleicht kann man das für Menschen, die uns gerade bei Radio Lotte zuhören oder bei Radio Enno oder Radio Frei, nochmal sagen. Wir sitzen hier praktisch inmitten der Installation im Museum Zwangsarbeit in Weimar, die Sie natürlich dann auch alle gern besuchen dürfen, in den Stelen. Also das heißt, die einzelnen Orte sind als schwarze
Blöcke, also Stelen aufgebaut. Also ein QR-Code besteht ja aus einzelnen Pixeln, und wir in dem Gestaltungskonzept verstehen wir die einzelnen Pixeln quasi als Einzelgeschichten, die hier quasi nochmal in 3D, wenn man so will, aus dem Boden wachsen und die Geschichte präsentieren und abrufbar sind dann nochmal mit via QR-Code sozusagen. Und letztendlich ist aber gleichzeitig auch immer der Gedanke dahinter, dass alle Pixel, die hier noch zu sehen sind, die quasi meinetwegen flach klebt sind auf dem Boden, natürlich auch stellvertretend stehen für all die ungehobenen Geschichten sozusagen, ne, die noch in der Welt sind und recherchiert werden können, und für das Teil 2 quasi.
Teil 3 und 4 und 5 und alle weiteren. Es ist niemandem verboten zu recherchieren. Das wäre wunderschön, sich an eine Geschichte noch dran zu hängen und weiter zu fragen. Ja. Kenne ich da nicht jemanden? Genau, fantastisch. Anke, vielen Dank nochmal für diese Einordnung. Ganz toll. Gerne. Und Maximilian Netter, deine Kooperationspartnerin Martha Hennersdorf lässt lieb grüßen. Ihr habt das im Team gemacht. Und ja, gerne kannst du das Mikro weitergeben. Und ihr habt die Geschichten bekommen, aber natürlich waren die noch nicht in dieser Form, in einer Art Storytelling-Form. Wie ist das? Wir hören ja gleich die erste von insgesamt 5 Geschichten, nicht komplett, aber wir hören mal rein. Und da gibt's auch wörtliche Zitate, dann gibt's Erinnerungen, da wird häufiger davon gesprochen, Person XY erinnert sich, wie es damals abgelaufen ist. Ist das alles original? Sind das Tagebuchaufzeichnungen? Sind das Interviews? Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, also ich muss erst mal vielen Dank sagen an das Team von der Stiftung, weil die haben wirklich ganz tolle Vorarbeit geleistet. Also sie haben richtige Dossiers bekommen, in denen die Geschichten schon im Prinzip chronologisch aufgearbeitet waren. Und die ganzen Unterlagen aus den Archiven, mit denen wir dann gearbeitet haben, also sind die Zitate sind alle aus Originalquellen. Das sind ganz viele Gerichtsakten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch aus der Zeit während des Zweiten Weltkriegs. Das sind Forschungen von Lokalhistorikern, wie schon erwähnt wurde, und das sind auch Tagebucheinträge oder Briefe, die wir verwendet haben, genau. Und das war eine super Materialsammlung, und was wir noch eigentlich nur noch machen mussten, ist das in eine schöne Geschichte zu verpacken, die Wendepunkte herauszuarbeiten und zu gucken, wo wir das emotional stützen, damit die Geschichten auch gut hörbar sind.
Jetzt sagst du nur, das ist sehr bescheiden. Das ist ja schon auch eine große Entscheidungslast, die man da trägt. Das ist euch jedenfalls sehr gut gelungen. Und ich bin gespannt, wenn wir jetzt gleich einmal reinhören, und danke euch herzlich für eure wertvolle Arbeit. Applaus für euch.
Dankeschön.
So, und dann wollen wir jetzt in die erste von insgesamt 5 Geschichten, die wir heute hören, von insgesamt 12, die Sie hier nachher hören können und zu Hause an den Tongeräten oder wo auch immer Sie sind, natürlich auch erst nach der Veranstaltung, der QR-Code auf den Seiten vom Museum Zwangsarbeit oder von der Stiftung der Gedenkstätten KZ Buchenwald und Mittelbau Dora. Da steht immer der QR-Code auf der Startseite. Aber jetzt noch nicht drauf gucken, sondern erst mal zuhören. Wir gehen mit der ersten Geschichte nach Weißensee. Sieht jemand von außen, da ist es Weißensee, im Landkreis Sömmerda. Ich stelle mich jetzt hier mal so in die Nähe dieses Pixels, wie wir es gerade von Anke Hedemann gehört haben, tritt hier praktisch der Ort hervor, in dem sich der Pixel erhebt. Wir schreiben das Jahr 1940, also ein Jahr nach Kriegsbeginn. Im Mittelpunkt dieser Geschichte, in die wir gleich reinhören wollen, steht Wilhelmine Krauslach. Sie ist mit ihren 4 Kindern und ihrem Mann auf einem Rittergut in der Landwirtschaft beschäftigt. Und dort auf diesem Gut werden dann auch polnische Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit gezwungen. Wilhelmine Krauslach beschreibt die Ankunft der Kriegsgefangenen auf dem Rittergut. Und da, genau an diesem Punkt, wollen wir jetzt mal in das erste Hörstück hineinlauschen.
Diesen Winter kamen Polengefangene auf das Gut, welche zum Frühstück zu uns in den Stall kamen. Einer konnte gut Deutsch sprechen. Er sagte uns, er hätte lieber ein Hemd gehabt, weil es fürchterlich kalt war. Da sagte ich zu meinem Mann, wir wollen ihm ein altes geben. Da habe ich dem Polen Verschiedenes gegeben und der Posten hat dies angezeigt. Wilhelmine Krauslach versorgt den frierenden Polen mit Kleidung und wird dabei beobachtet. Der Posten, von dem sie spricht, ist der Tischler Otto Theil. Theil ist Wehrmachtskommandoführer und zuständig für die Bewachung der polnischen Kriegsgefangenen.
Bald fiel mir das Benehmen der Frau Krauslach dem polnischen Kriegsgefangenen Stanislaus Kuschinoga gegenüber auf. Frau Krauslach ließ sich keine Gelegenheit entgehen, dem Gefangenen Kuschinoga in die Nähe zu kommen. Frau Krauslach war in der Nacht zwischen 23 und 24 Uhr am Fenster und hat dem Gefangenen Kuschinoga ein Hemd und eine Flasche Milch durch das vergitterte Fenster gereicht. Dabei haben beide von der Liebe gesprochen. Sofort meldete ich den Vorgang und bekam die Anweisung, Frau Krauslach der Ortspolizei zu melden.
Es ist nicht klar, was zwischen Krauslach und Kuschinoga wirklich passiert ist. Otto Theil jedenfalls unterstellt den beiden eine Liebesbeziehung, wofür beide hart bestraft werden können. Theil geht zum Vorsteher der Gemeinde und verlangt von ihm, Wilhelmine Krauslach anzuzeigen. Dieser entscheidet sich mit Rücksicht auf Krauslachs Kinder dagegen, fordert die Familie jedoch auf, umzuziehen. Im Frühjahr 1940 verlassen die Krauslachs das Rittergut. Ihre neue Arbeitsstelle wird ein anderes Gut, das wenige Kilometer entfernte Gut Weißenburg bei Weißensee. Kurz nach dem Umzug lässt Wilhelmine Krauslach Stanislaus Kuschinoga, der auf dem Rittergut verblieben ist, einen Brief zukommen. Den Brief diktiert sie einem anderen Kriegsgefangenen, der ihn für sie ins Polnische übersetzt. Warum genau sie so vorgeht, ist unklar. Zusammen mit dem Brief schickt Krauslach einige Eier. Otto Theil findet den Brief, als er Kuschinogas Unterkunft durchsucht.
Ja, das war ein Ausschnitt aus den Hörgeschichten Widerstand in Thüringen. Und die ganzen Geschichten sind abrufbar über den QR-Code, den Sie hier sehen nach der Veranstaltung, oder über die Webseiten des Museums Zwangsarbeit und der Gedenkstätten Mittelbau, Dora und Buchenwald. So, und jetzt darf ich hier eine von unseren prominenten UnterstützerInnen auf unserem Gesprächssofachen begrüßen. Und zwar ist das Christina Große. Sie ist bekannt aus über 120 Film- und Fernsehproduktionen, ist auch auf den Theaterbühnen eine Wucht. Sie ist in Blankenhain bei Weimar geboren, in Saalfeld aufgewachsen und zu DDR-Zeiten hätte sie gern Abitur gemacht, das durfte sie nicht. Ihr Vater war Pfarrer und hat sich damit dem DDR-System widersetzt. Sie hat dann aber glücklicherweise, wie sie sagt, Schauspiel in Babelsberg studiert und ihre Rollen sind immer, wie ich sagen würde, ein bisschen gegen den patriarchalen Strich gebürstet, was ich ganz großartig finde. Und ich finde auch großartig, dass Christina Große heute diese Veranstaltung unterstützt mit ihrer Anwesenheit. Wo ist sie denn? Ja.
Ich muss jetzt mal eine praktische Frage stellen. Da sind überall Plätze, wo man sich eigentlich hinsetzen kann, weil wir ja hier sind, um zu hören. Ich weiß nicht, wollen Sie alle stehen? Ist das freiwillig oder ist das eine Form von Widerstand? Also ich merke nur, ich will mich jetzt total ungern hinsetzen und Sie müssen alle stehen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, darf ich das sagen? Wo ist die Künstlerin, die die Sachen entworfen hat? Kann man sich hier vielleicht auch mit draufsetzen auf diese? Ja. Also wer immer, ich habe so das Gefühl, wir haben den Moment verpasst, sich zu setzen, bitte setzen Sie sich doch, weil mich setzt das unter Druck, wenn so viele stehen.
Sehr schön, vielen Dank für den Hinweis. Ja, wunderbar. Sie sind eingeladen, sich hinzusetzen und Sie sind auch eingeladen, stehen zu bleiben, was auch immer Sie mögen.
Ist doch eine Form von Widerstand, ich merke das schon.
Ja, also gut. Ja, man bleibt halt flexibel. Wenn man einmal in der Installation sitzt, das muss man vielleicht für unsere ZuhörerInnen noch sagen, man sitzt ja so ein bisschen auf dem Präsentierteller, man will vielleicht auch die Installation dann nicht so mit seiner Person verändern. Ja, aber dazu ist sie da. Also ja. Das kann man durchaus nochmal sagen. Richtig, Anke, wir versichern uns bei der Künstlerin und ich kriege bestimmt ein Nicken von Anke. Es ist so gedacht, dass man hier rumgehen darf und sich auch setzen darf, wie du es ganz richtig gesagt hast. Christina, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und aus Berlin gekommen bist und gleich zugesagt hast, als man dich gefragt hat, hast du gesagt, und ob ich komme.
Ja, also ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf, dass ihr mich gefragt habt, ob ich Lust habe, als Botschafterin zu sein. Ich war noch nie in meinem Leben Botschafterin. Klingt unglaublich wichtig. Ne? Nein, aber also in diesen Zeiten in meinem Heimatland Thüringen Haltung zeigen zu dürfen, nehme ich natürlich gerne sofort an und bin sehr froh, hier sein zu dürfen und bin vor allen Dingen besonders froh, diese Geschichten schon im Vorfeld gehört zu haben und kann nur sagen, sie berühren unheimlich jede auf ihre Art. Also ich finde es auch ganz erstaunlich, wie viel verschiedene Formen des Widerstands in verschiedenen Geschichten gefunden wurde. Und hier zu sein und Haltung zu zeigen gegen das Böse in dieser Welt, komme ich immer gerne.
Du hast eine der Geschichten, da hast du gesagt, da gibt es irgendeinen Anknüpfungspunkt. Und zwar hören wir die noch, das ist die Geschichte von Mitterrand, aber der Anknüpfungspunkt selbst ist nicht ganz klar, aber es gibt irgendeinen. Kannst du uns kurz verraten, wie du überhaupt gedacht hast, Moment mal, das hat auch was mit meiner Geschichte zu tun?
Ja, das ist wirklich sehr verworren. Also mein Vater war Pfarrer und Superintendent und er hat sehr viel in Probstzella auch immer gemacht, wo es ja auch Zwangsarbeiter gab. Er hat auch viel von den Zwangsarbeitern erzählt. Und ich weiß, er hat irgendwann von Mitterrand auch erzählt, aber ich habe es leider, wie das mit Erinnerungen ja so oft ist, ich kriege es nicht mehr scharf gestellt. Entschuldigt bitte. Und ich war vielleicht ein bisschen zu schnell in den Telefonat mit Frau Dr. Schlüter und habe da zu viel gesagt. Und ich glaube, jetzt entstand so eine Erwartungshaltung. Und die kann ich leider gar nicht erfüllen, aber ich habe, das so.
Aber zum Thema, es ist wichtig nachzufragen und es ist interessant, wie viele Verknüpfungen sich auftun, wenn man einmal genauer hinschaut, finde ich das schon spannend und zu sagen, das hat irgendwie auch was mit mir zu tun.
Mir ging es vor allen Dingen so, als ich jetzt diese Geschichten gehört habe, dachte ich auch, wie viele Geschichten es noch gibt, hoffe ich und glaube ich ganz fest daran, die wir alle noch gar nicht gefunden haben und wo ich auch so merke, selbst in meiner Familie gab es Geschichten, das würde jetzt zu weit führen, wo ich aber auch merke, oh, die Tante gibt es gar nicht mehr, die damals für einen französischen Kriegsgefangenen Arzneimittel aus der Apotheke heimlich rausgegeben hat und die Familie war eigentlich dagegen, ich kann sie gar nicht mehr fragen, wie schade. Mhm. Ne? So. Und ich glaube, wenn jeder so mal so fragt, ich glaube, da kommen noch viel mehr dieser wunderbaren Geschichten aus einer sehr dunklen Zeit ans Licht. Und ich finde, in diesen Zeiten, wo wir das Gefühl haben, es passiert gerade mit unserer Welt etwas, was wir nie für möglich gehalten hatten, dass es wieder so dunkel werden kann, ist es ganz wichtig, genau diese Sachen ans Licht zu bringen, weil sie uns Licht geben und Mut machen, uns auch im Alltag da zu widersetzen, wo Ausgrenzung, wo Gewalt, wo Hass, wo Menschenverachtung stattfindet und einfach Stellung zu beziehen.
Wie ging es Ihnen denn beim Durchhören der gesamten Geschichten?
Das ist schon schwere Kost. Ne? Also, und ich habe mich immer erwischt, dass ich gehofft habe, auch bitte, 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 lieber Gott, lass es gut ausgehen. Und es gibt ja zum Glück die Geschichten, wo die Menschen überlebt haben, aber es gibt natürlich, und es sind wirklich jetzt zahlenmäßig mehr, ist zumindest mein Gefühl, wo sie nicht überlebt haben und man kann daran nicht oft genug erinnern, wozu wir Menschen im positiven wie im negativen Sinne fähig sind und umso schöner ist es, dass es die Geschichten gibt, wo Menschen für andere Menschen ihr Leben riskieren. Mhm.
Dankeschön, dass Sie da sind, Frau Große. Und danke, dass Sie das...
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, und danke allen UnterstützerInnen, die das hier in die Welt tragen und weitererzählen. Jetzt wollen wir die zweite Geschichte hören, die auf der Playlist die erste ist. Und das fängt auch tatsächlich auch so an, dass ich die erste gehört habe und mich erstmal setzen musste und den Tränen nah war und ich dann ganz froh war, dass es dann an der zweiten Stelle in der Playlist so eine kleine Einordnung gibt zum Projekt und man dann weiter durchgeführt wird. Und diese Geschichte hören wir natürlich nicht ganz heute, sondern wir hören auch hier einen kleinen Ausschnitt und zwar gehen wir nach Schmölln. Wo ist Schmölln? Welcher Pixel? Da wird mir jetzt... Da sitzt Ricola Gunnar-Lütt genau drauf. Wunderbar, das passt, denn auch das ist sozusagen historische Beschäftigung. Wir sind in Schmölln im Jahr 1940 in der Dampfziegelei Mehlhorn und Sohn. Hier arbeitet Elli Hofbauer. Sie ist Mutter von drei Kindern und sie arbeitet auch gemeinsam mit polnischen Zwangsarbeitern. Der Kontakt zwischen den deutschen ArbeiterInnen und den Zwangsarbeitenden ist natürlich streng verboten. Doch Elli sieht die Männer täglich, die unterernährt und entkräftet sind und notdürftig auf dem kalten Dachboden der Fabrik schlafen müssen. Sie beschließt, ihnen Suppe auf den Dachboden zu bringen und tut es von da an regelmäßig. Zwei weitere Frauen aus der Ziegelei schließen sich ihr an. Die drei Frauen sind vorsichtig, denn sie wissen ja, dass sie verhaftet werden können, wenn entdeckt wird, dass sie die unterernährten Zwangsarbeitenden mit Essen versorgen. Elli Hofbauer schickt auch ihre Tochter mit Essen auf den Dachboden. Und schließlich werden sie trotz aller Vorsicht erwischt und allesamt verhaftet. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Hörstück jetzt und der beginnt mit den Originalzeilen aus dem Schmöllner Tageblatt vom 19. November 1940.
Eine der drei Frauen ist Mutter von fünf Kindern, eine andere von vier. Alle drei sind verheiratet.
Der Mann der einen dient in der Wehrmacht und hat keine Ahnung von dem schändlichen Treiben seiner Ehefrau. Nun hat sich Ira die Staatspolizei angenommen und wird ihnen die Strafe zumessen, die für solche Fälle gar nicht hart genug sein kann. Wir bringen diese Nachricht nur, um dieses würdelose Verhalten, das die drei Frauen aus der deutschen Volksgemeinschaft ausschließt, gebührend zu brandmarken und als Warnung hinzustellen.
Die drei Frauen werden ins Gefängnis eingeliefert. Bei den Verhören durch die Gestapo erfahren sie, dass ihnen Ehebruch vorgeworfen wird. Die Gestapo beschuldigt sie, regelmäßig sexuellen Kontakt mit den polnischen Männern gehabt zu haben. Vermutlich unter Zwang unterschreiben die drei Frauen ein Schuldeingeständnis. Am 11. Dezember 1940 zieht ein Mann mit einer Glocke durch die Straßen Schmöllens. Er ruft die Bevölkerung auf den Marktplatz und kündigt an, dort gebe es etwas zu sehen. Dem Ruf folgt auch Rudolf Seifert, Rektor einer Schule in Schmölln. Er hält das Geschehen später in seinem Tagebuch fest.
Heute wurden die drei ehrvergessenen und würdelosen Frauen, die kürzlich wegen ihres Verkehrs mit Polen verhaftet worden waren, öffentlich von der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Mit einem Schild vor der Brust, ich bin aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen, mussten sie an ihren ehemaligen Wohnungen vorbeimarschieren. Auf dem Marktplatz wurde ihnen auf einem Podium unter den Augen von Tausenden von Zuschauern das Haupthaar, der Stolz jeder deutschen Frau, geschoben.
Nach der öffentlichen Demütigung werden Elli Hofbauer, Martha Barth und Adelheid Winkler in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert. Eine von ihnen ist zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Ihr Kind wird ihr nach der Geburt weggenommen. Den älteren Kindern auch der anderen Frauen teilt man mit, ihre Mütter seien gestorben. Die polnischen Zwangsarbeiter Johann Sladek, Franciszek Owczarek und Antoni Lutzki werden in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Etwa ein Jahr später, im Dezember 1941, werden sie gemeinsam mit 9 weiteren Polen in Bechstedt öffentlich hingerichtet. Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Umgebung müssen zur Abschreckung dabei zuschauen.
Das war ein zweiter Ausschnitt aus einer Widerstandsgeschichte aus Schmölln. Und ich darf jetzt nochmal Aljoscha Wedding aus dem Konzeptionsteam hier zu mir bitten. Ja, danke, dass du mir nochmal gleich Rede und Antwort stehst. Ja, die ist sehr berührend und erschütternd, die Geschichte. Wir haben vorhin von Christina Große schon eine Einschätzung gehört, ja, man drückt denen die Daumen und es geht dann eben in der Mehrzahl der Geschichten, man könnte sagen, nicht gut aus, in Anführungszeichen. Und ja, die Menschen überleben nicht und trotzdem geben uns diese Geschichten heute ja Hoffnung, denn sie sind Geschichten vom Widerstand, vom Widersetzen. Und die Frage der Abschreckung, die in dieser Geschichte so eine präsente Rolle hat, der sozialen Beschämung, der Ausgrenzung. Wie oft war das Teil bei der Recherche, dass das als Mittel eingesetzt wurde? Und was ist euch da so begegnet?
Ich würde das vielleicht unter anderen Stichworten einlesen. Also das ist schon so, und wenn wir uns über die Mechanismen von Widerstand und widerständigem Handeln im Nationalsozialismus Gedanken gemacht haben, dann war für uns halt recht schnell klar auch, dass wir das eigentlich nur im Verhältnis zu also Widerstand können wir nur im Verhältnis, so besser, im Verhältnis sehen zu Herrschaft und zu rassistischen Gesellschaftsordnung der Nationalsozialisten. Und man muss sich halt klar machen, und das zeigt die Geschichte in Schmölln eben, dass es von Anfang an den Versuch gab, eine rassistische Diktatur zu errichten und diese Diktatur eben auch umgesetzt wurde und das wirkte bis in den Alltag hinein. Und man kann im Grunde sagen, dass die deutsche Zivilgesellschaft angehalten war, auch im Alltag rassistische Regeln umzusetzen, rassistischen Gesetzen zu folgen, diese notfalls eben auch mit Gewalt durchzusetzen. Und in gesteigerter Form kann man das eben in der Geschichte in Schmölln beobachten, weil man hier sozusagen mobilisiert hat, die deutsche Gesellschaft Druck auszuüben, den rassistischen Regeln öffentlich zu folgen, sich sozusagen dazu zu positionieren und so im Umkehrschluss natürlich dann auch immer dazu beigetragen hat, dass Menschen Momente, in denen widerständiges Handeln möglich gewesen wäre, vielleicht auch nicht genutzt haben, ohne dass es das entschuldigt, weil es gab diese Möglichkeiten. Mhm. Was wiederum natürlich auch die Geschichte der Frauen zeigt, die ihre Möglichkeiten genutzt haben.
Mhm. Und hier im Beispiel der Abschreckung wird deutlich, wie stark auch die Beschämung eben war. Die öffentliche, in der Zeitung steht es, der fängt auch so ähnlich an wie der Herr, der sich hier äußert, also dass die Frauen erstmal entwürdigt werden und dann werden diese Fakten in Anführungszeichen aufgezählt. Dieser Handlungskorridor, wenn du jetzt gerade sagst, Widerstand ist eigentlich nur gegen eine Diktatur möglich. Also das werden wir vielleicht am Schluss noch mal einmal kurz mit der Frage erörtern, was ist eigentlich, gibt es eigentlich Widerstand oder was ist das Widersetzen in einer demokratischen, in einem demokratischen Land? Aber vielleicht kannst du zu diesem sehr engen Handlungskorridor für die Menschen, zu diesem engen Handlungsspielraum, den sie hatten, noch was zu den Privilegien sagen. Es gibt einige, die wie Menschen, die Firmen inne hatten, die natürlich mehr Privilegien hatten, diese Handlungsspielräume zu nutzen als andere. Das kommt in den Geschichten auch vor. Hier haben wir sehr viele verschiedene Voraussetzungen für den Widerstand.
Genau, also es gibt vom Prinzip her, und das versuchen wir dann durch die Fülle und das Panorama der Geschichten auch abzudecken, es gibt durchaus verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die sich eigentlich immer ergeben, auch aus dem Versuch der Trennung der Lebensräume zwischen den Menschen, die zu Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt werden, und der Zivilgesellschaft, weil eben vor allem auch die Deutschen daran gehalten sind, diese Regeln, wie gesagt, umzusetzen. Aber Zwangsarbeit auch zum Massenphänomen wird und sozusagen auch für einen Polizeiapparat, das gar nicht mehr in der Dichte möglich ist, nachzuvollziehen, diese Handlungen punktuell immer eingehalten werden. Aber die Geschichten zeigen eben auch, dass es Momente gibt, in denen der Verfolgungsapparat durchaus andere Menschen härter bestraft als andere. Und das kann eben unterschiedliche Gründe haben. Das hat häufig rassistische und sexistische Gründe. Das gilt dann besonders für Menschen aus dem östlichen Europa. Also es gibt die sogenannten Polenerlasse, es gibt die sogenannten Ostarbeitererlasse, wo auch dann nochmal Frauen stärker betroffen sind. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass es für bestimmte Menschen, Deutsche, Handlungsräume gibt, die auf ihre gesellschaftliche Stellung durchaus zurückzuführen sind, auf unternehmerische Tätigkeiten, auch auf die Art und Weise, wie sie sich im nationalsozialistischen Regime verhalten, wie sie sich zu diesem verhalten, wie sie sich positionieren. Und so gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie solche Handlungsräume entstehen, wie eng sie jeweils sind. Und es gilt dann eben, das auszutarieren, sozusagen auch in den Geschichten, die wir erarbeitet haben.
Mhm. Vielen Dank, Aljoscha. Und damit kommen wir zur dritten Geschichte von fünf, in die wir heute einen kleinen Einblick bekommen. Und wir gehen weiter nach Rudolstadt. Wer sieht das hier von den, da hinten? Da ist Rudolstadt, kann man also sozusagen von vorne nicht sehen. Ja, und hier sind wir bei einer Geschichte, die mit dem ehemaligen Staatspräsidenten Frankreichs, mit François Mitterrand, zu tun hat. Er ist mit 23 Jahren als Stabsunteroffizier der französischen Armee in den Krieg gezogen und gerät im Juni 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft. Dort wird er in der ehemaligen Porzellanfabrik im thüringischen Schala, eben bei Rudolstadt, interniert und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Rund 200 Gefangene verschiedener Nationen sind dort untergebracht, und in seinen Memoiren erinnert sich Mitterrand später an diese Zeit unter dem sogenannten Kommandoschala, und da hören wir jetzt auch einmal rein.
Ich gehörte dem Kommando 1515 im Dorf Schala an. Es war eine sehr gemischte Gruppe. Dort versammelten sich seltsamerweise als Intellektuelle bezeichnete Personen. Spanische Flüchtlinge, Freiwillige der französischen Armee, Juden, Pfarrer, Lehrer und so weiter. Ich habe eine gute Erinnerung an dieses Kommando von Schala. Dort herrscht ein Geist der Brüderlichkeit.
Trotz der vergleichsweise guten Bedingungen denkt Mitterrand vom ersten Tag an nur an eines: die Flucht.
Es war fast schon eine Obsession. Ich ertrug es nicht, von blinden Mächten gezwungen zu werden, mein Schicksal mit den Zufällen eines Krieges zu verbinden, dessen Dauer ich nicht beeinflussen konnte, widersprach einer meiner tiefsten Neigungen, dass eine Tür immer offen sein sollte für das Unvorhersehbare. Der Verlust meiner Freiheit schmerzte mich wie ein körperliches Leiden. Ja, es war sowohl ein körperliches als auch ein seelisches Leiden. Ich glaube, dass Freiheit wie Luft ist, die man atmet. Ich musste atmen. Mir fehlte Frankreich.
Seine erste Flucht bereitet Mitterrand fast 6 Monate lang vor. In einem Korridor, durch den er regelmäßig gehen muss, hängen mehrere große Deutschlandkarten. Jedes Mal, wenn er an den Karten vorbeikommt, kopiert er einen oder 2 Quadratzentimeter auf ein Stück Papier. Aus den Fragmenten erstellt er eine Straßenkarte, die ihm den Weg zur schweizerischen Grenze zeigt. Bis in die Freiheit sind es 620 Kilometer. Am frühen Morgen des 5. März 1941 überqueren Mitterrand und ein Mitgefangener namens Xavier Leclerc eine Stelle im Stacheldraht, an der das Geflecht etwas nachgibt, und verschwinden in der Landschaft. Dass die Deutschen ihr Fehlen nicht sofort bemerken, verdanken sie 2 Männern im Lager, dem Arbeitsaufseher Bernard Finifter und dem Dolmetscher Jean Meunier. Beide sorgen dafür, dass die Abwesenheit der Geflohenen erst am Abend auffällt. Die beiden Flüchtenden haben damit einen Vorsprung von 12 Stunden. Ein kostbares Zeitfenster. Da Mitterrand und Leclerc kaum Deutsch sprechen, versuchen sie unterwegs niemandem zu begegnen.
Die ersten 3 Tage liefen wir über Felder und Hügel. Das war keine leichte Aufgabe, denn das Gelände war steil und der Boden durchnässt. Wir marschierten nur nachts und versteckten uns tagsüber im Wald. So lebten wir 3 Wochen lang.
Ja, das war ein Ausschnitt aus der Fluchtgeschichte von François Mitterrand, die er dann später aufgeschrieben hat. Und ganz interessant ist auch noch, dass er später, das war dann in den 80ern, da ist er zusammen mit Willy Brandt die Strecke abgefahren, die er versucht hat zu fliehen. Der Fluchtversuch ist natürlich geglückt. Es waren 3 sehr spektakuläre. Und Willy Brandt hat ihn dabei begleitet bei dieser Reise. Und es wurde dann 1996 an der ehemaligen Porzellanfabrik in Schala eine Gedenktafel angebracht. Und da stand dann drin, dass Mitterrand sich während des Krieges dort aufgehalten hat. Es stand viele Jahre nicht dabei, warum und dass der Aufenthalt erzwungen war. Das wurde dann aber 2020 glücklicherweise noch ergänzt. Und jetzt darf ich hier den Schauspieler, den Sänger, Autor und Regisseur Dominik Horwitz begrüßen hier auf der Gesprächscouch. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, genau, der beherzte Griff zum Mikrofon. So,
hallo.
Ist es gedacht. Hallo Herr Horwitz, wie schön, dass Sie gekommen sind und dass Sie auch sofort gesagt haben, ja, ich muss heute natürlich hier sein, ist gar keine Frage. Ich will gerade noch mal was zum Hintergrund sagen. Sie sind in Paris geboren, Sie sind dann später als Jugendlicher zurück nach Deutschland. Ihr Vater ist vor dem Krieg geflohen, ja, nach Frankreich und ist als Jude geflohen. Und das heißt, Ihre Geschichte ist natürlich nicht eine, die irgendwie sich, Sie können es sich nicht aussuchen, ob Sie mit dieser Geschichte zu tun haben wollen. Sie sind jetzt nicht von der Seite ein Aktivist, der auch mal sagt, ja, das Thema finde ich stark. Ich interessiere mich natürlich auch für die Bewahrung der Erinnerungskultur, sondern es ist Ihre Lebensgeschichte auch. Und das heißt auch, Sie haben sich in Ihrer beruflichen Arbeit auch dem Thema von innen und von außen gewidmet, haben in vielen Filmen mitgespielt, Antikriegsfilme, unter anderem auch Stalingrad und der Untergang. Und Sie leben jetzt hier in Weimar und Ihnen war sofort, als Sie gehört haben...
Der Untergang? Nö.
Ah ja, stimmt nicht?
Nee, der Untergang.
Ah ja, okay, da hat mich ChatGPT angelogen, das macht er öfter mal.
Oder sprachen Sie von meiner Karriere?
Ja. Das ist, glaube ich, das liegt uns fern, denn sie hatten ja letztes Jahr noch eine ganz wichtige, einen wichtigen Höhepunkt ihrer Karriere auf der Bühne, und das Brecht-Weil-Programm ist in aller Munde. Das heißt, es ist davon ganz abzusehen, dass da irgendwas untergeht. Aber Herr Horwitz, Sie haben sofort gesagt, Sie wollen unbedingt heute Abend auch dabei sein. Sie waren einer von denen, die gesagt haben, da muss ich natürlich kommen. Warum haben Sie gesagt, ich möchte heute auch hier sein und möchte weiterhin für das Projekt werben, insofern, dass ich es bekannt mache und dass Leuten davon erzählen?
Ja, ein Grund ist natürlich, der Weg ist nicht so lang. Ne? Ich brauche 10 Minuten mit dem Auto.
Praktische Gründe.
Praktische Gründe. Das klingt jetzt wie ein Witz. Es ist ja auch teilweise. Aber wäre es in Berlin gewesen, hätte ich es nicht gemacht, weil die Thematik mich mein Leben lang begleitet. Mhm. Es ist also so, eine Veranstaltung ist ein Novum, weil ich bin von Kindesbein an mit dem Thema wie ein Schwamm vollgesogen. Deswegen vermeide ich jede Berührung, so nach dem Motto, um mich zu schützen, brauche ich nicht. Ich weiß zu viel, mich zu lange ungewollt damit beschäftigt. Dennoch, wenn ich um mich herum schaue und sehe diese vielen Menschen, denke ich, wenn sie bei mir auf dem Dorf, wenn die Veranstaltung auf dem Dorf stattfände, wären nicht weniger Menschen, was ich ganz toll finde, obwohl mehr als 30% AfD wählen. Und ich das so toll finde, dass ich sogar finde, dass dieses Projekt eigentlich zu den Leuten hin müsste. Also müsste jemand da sein, sich bereit erklären, mit irgendjemand, mit diesem netten jungen studentischen Mitarbeiter meinethalben, so in Kulturhäusern, in den Kneipen, in den Dörfern. Und ich glaube, dass das Resultat würde viele Menschen erstaunen, wie viele kommen würden in diesen schrecklichen Zeiten.
Und das Anliegen ist ja genau auch das, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das liegt ja hoffentlich auch in den nächsten Wochen in den Kneipen. Jetzt gibt es hier schon eine Verabredung, ein Handzeichen zwischen Herrn Horwitz und Aljoscha Wedding. Da wird also schon einfach eine Verabredung getätigt. Müssen wir nur noch das Datum fix machen für
das Tolle an diesem Projekt ist ja, also Widerstand. Ja, ich bin ja auch von der netten Dame, die da für die Social Medias gefragt worden, Widerstand. So, ich kann damit.
Freddy, vielen Dank an
Freddy. Ich kann mit dem Begriff wenig anfangen, weil das so, das ist dann so persönlich, und das Widerstand heißt, ich muss mutig sein oder so. Das ist auf einer Ebene, wo man sich selber damit schmücken kann und sagen, ja, würde ich ja auch machen, möglicherweise. Aber das, was es anspricht, nämlich nicht nur die Menschlichkeit von den Beteiligten in den Geschichten, sondern die unfassbare Dummheit und Bestialität der anderen. Beides ist tatsächlich das, was ich mit der Bestialität, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, nimm was einfach, Dummheit und Gefährlichkeit, das würde reichen. Also sowohl das Menschliche als auch das Gefährliche und Dumme ist auch das, was ich in meinem Dorf erlebe und was andere auch. Und ich glaube, wenn dieses Projekt in die Dörfer ginge, wären wir ziemlich erstaunt, freudig erstaunt, wie viele Anständige, es sind ja natürlich mehr als diese 30%, und nicht ganz doofe, es dort auf dem Land gibt.
Mhm. Welche Geschichte hat Sie denn von den, die Sie gehört haben, besonders berührt?
Die Schmöllner-Geschichte von diesen drei Frauen. Nun, kommt ja noch ein Punkt hinzu. Meine Mama kam aus Ostpreußen, und überhaupt dieses für mich zentral Punkt der Geschichte des Aufgewühltwerdens ist dieser Schuldirektor. Also jemand der Bildung, der dazu da ist, Bildung zu vermitteln, die Kinder zu erziehen, wie er die Sache